Vertraulich, der Bild-Video-Podcast aus der bestvernetzten Politikredaktion Deutschlands mit dem Blick hinter die Kulissen. So viel Zeit muss sein. Immer live um 17 Uhr, das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute Trouble und Triumphe, der Kanzler im Schleudergang. Es ist Dienstag, der 16. September. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Florian Kain, der unter anderem bei uns in der Politikredaktion über den Kanzler und das Kanzleramt berichtet. Hallo Florian.
Hallo Thomas.
Florian, bei der Wiedereröffnung der ehemaligen Hauptsynagoge in München gestern Abend kämpfte Friedrich Merz mit den Tränen, als er über die Verbrechen der Nazis sprach und sich dann an Rachel Salamander wandte, die für die Restaurierung der Synagoge lange gekämpft hatte. Wir schauen uns das nochmal kurz an.
Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten, ob denn den Juden niemand geholfen habe. Ohne ein Festhalten an der Hoffnung auf eine positive Antwort, so schreiben Sie weiter, ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes, wären wir doch als Menschen verloren.
Ja, kriegt man fast eine Gänsehaut, wenn man da zuschaut.
Ja, absolut. Ein wirklich bewegender Moment, der in Erinnerung bleiben wird von der Kanzlerschaft von Merz, auch wenn er mal nicht mehr...
Ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland, als sie diesen Ausschnitt gesehen haben, unter anderem bei uns ja auch bei Bild, waren überrascht. Du kennst Friedrich Merz viel besser. Hat dich das auch überrascht, dieser sehr emotionale Ausbruch?
Er hat mich sehr stark beeindruckt, aber nicht wirklich überrascht, weil Friedrich Merz tatsächlich schon häufiger, wenn er über die Shoah gesprochen hat, den Tränen nahe war oder wirklich mit stockender Stimme zu den Menschen gesprochen hat. Das Thema bewegt ihn wirklich sehr und das seit vielen, vielen Jahren. Und da hält er mit seinen Gefühlen dann nicht hinterm Berg.
Das bewegt ihn ja auch aus persönlichen Gründen wahrscheinlich.
Ja, also sein Opa war tatsächlich NSDAP-Mitglied, das war auch Gegenstand einer Berichterstattung, da hat er sich auch lange mit auseinandergesetzt. Sein Vater war dann als Anwalt in Prozesse gegen Nazi-Verbrecher verwickelt. Also er hat sich da sehr lange, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, aber es berührt ihn einfach auch das Schicksal der Juden. Das ist ganz klar, das ist eines seiner ganz großen Lebensthemen, auch wenn das nicht so an die große Glocke immer hängt.
Aber es ist nicht der einzige Moment, wo er wirklich schon emotional geworden ist und
das
ihm
stimmt.
Ein bisschen die Tränen in die Augen geschossen sind.
Ja, er ist insgesamt jemand, der seine Gefühle nicht unbedingt zu verbergen versucht, auch nicht bei öffentlichen Auftritten. Damit unterscheidet er sich auch von vorhergehenden Kanzlern. Mhm. Also beispielsweise wir Unionsberichterstatter erinnern uns bis heute immer auch an Szenen bei Parteitagen. Da gibt es ja immer dieses klassische Totengedenken am Anfang. Also alle Mitglieder, die in einem Jahr verstorben sind, die werden dann nochmal als Name an die Wand geworfen und so. Und da ist er auch sehr, sehr emotional und hat einen dicken Kloß im Hals. Oder als er den Seniorenunionschef nach einem Leben für die Partei sozusagen in den Ruhestand dann verabschiedete mit Anfang 90, da hat er auch eigentlich geweint. Also er lässt das dann sehr nah an sich ran.
Ist ja eigentlich gar nicht das Bild, das man so von ihm hat, in der Öffentlichkeit zumindest, wo er ja eher so ein bisschen trocken wirkt.
Gut, er wirkt gewisserweise trocken, aber gleichzeitig lässt er doch auch immer viel raus. Also die berühmten Merz-Sprüche, die dann zum Teil auch emotional basiert sind, für die dann manchmal auch Ärger kriegt, wenn er was zu stark zugespitzt hat oder jemanden zu scharf kritisiert, ähnliches. Das ist ja auch Gefühl in gewisser Weise, nur eine andere Temperatur natürlich.
Er ist ja nicht der beliebteste, wenn wir an die Politiker-Rankings denken, die wir ja auch hier bei Bild jede Woche haben. Da ist er nicht auf dem vordersten Platz, so wie Boris Pistorius seit gefühlten Ewigkeiten eigentlich. Würde ihm das noch mehr nützen, wenn man solche Szenen, jetzt muss er natürlich nicht bei jedem Besuch irgendwie die Tränen in die Augen kriegen, wenn heute der polnische Präsident da war, sprechen wir gleich noch drüber, dann wird ihm ja aus anderen Gründen höchstens zu meinen sein.
Ja, also ich glaube, seine Berater, die könntest du mit der Idee, dass er häufiger auf der Bühne Emotionen zeigt, jetzt nicht unbedingt entzücken.
Warum nicht?
Weil es natürlich immer auch ein Risiko ist, ne? Das ist immer riskant. Deswegen haben Merkel und Scholz probiert, das sämtlich zu vermeiden.
Ja.
Ne? Du erinnerst dich.
Ja, ich erinnere mich. Man hat es bei Bundeskanzlern überhaupt ja eher selten gesehen. Also Helmut Schmidt, unvorstellbar, dass der mal in der Öffentlichkeit dem die Tränen in die Augen gekommen wäre. Aber Helmut Kohl beispielsweise war auch ein rühriger Mensch. Dem sind auch schon mal die Tränen in die Augen geschossen. Beispielsweise 1998, da hatte er gegen Gerhard Schröder verloren. Und dann hat Schröder am Tag der Deutschen Einheit ihm nochmal gedankt für seine Leistungen, für die deutsche Wiedervereinigung. Und da sind Helmut Kohl vor Rührung über sich selbst die Tränen in die Augen geschossen.
Auch eine unvergessene Szene in der Tat.
Oder Schröder selber dann 2005 beim Zapfenstreich, I did it my way, werden wir auch nicht vergessen. Auch da waren plötzlich die Augen leicht angefeuchtet, auch da allerdings mehr so ergriffen von sich selbst.
Ja. Allerdings.
Ja. Also Emotionen in der Politik, würdest du sagen, grundsätzlich eher zurückhaltend oder würdest du sagen, ist gar kein Problem? Helmut Kohl hat beispielsweise in seinen Memoiren später geschrieben, das hat man uns als Jungs beigebracht, nicht zu weinen, aber warum soll ein Mann in einer konkreten Situation nicht das Recht haben zu weinen?
Ja, da hat er ja recht und Friedrich Merz dürfte sicherlich durch sein Verhalten gestern in der Synagoge sehr viele Sympathien gewonnen haben. Gerade von den Menschen, von denen du sagst, die immer so als so trocken und so völlig nüchtern wahrnehmen, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Ne? Ja. Er ist ein Mensch voller Emotionen und traut sich die auch zu zeigen.
Ich finde das interessant und nimm uns doch nochmal mit ins Kanzleramt sozusagen, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Wenn du sagst, er ist sehr gefühlig und emotional durchaus, ist er auch beliebt so da im Kanzleramt, im Kollegenkreis, nicht bei den politischen Gegnern, sagen wir jetzt, aber so im Kollegenkreis, im Kanzleramt?
Also ich glaube auch jetzt nicht, dass er der Beliebteste im Kanzleramt ist. Aber es ist auch nicht sein Job als Bundeskanzler. Ne? Er würde wahrscheinlich auch was falsch machen, wenn er da jetzt der Beliebteste von allen wäre. Er ist natürlich durch seine Emotionalität, das sagen enge Mitstreiter auch, manchmal auch ungerecht, wenn ihn dann wenn er sich über irgendetwas ärgert oder aus seiner Sicht Mitarbeiter was
jetzt
falsch gemacht
auch,
hat. Ne? Nein, aber ungerecht. Auch das kann ja in der Emotion dann, aus dem Gefühl heraus. Mhm. Und da fühlen sich natürlich manchmal auch dann Mitarbeiter von ihm irgendwie auf den Schlips getreten.
Und wie gehen
und nicht
die dann damit
behandelt.
Um? Widersprechen die oder hören die sich das an und sind dann ganz klein?
Ich glaube, langer Widerspruch ist wahrscheinlich nicht ratsam. Ne? Mhm. Aber grummeln dann vielleicht noch Jahre später darüber und gehen vielleicht auch raus aus seinem Zirkel. Er hat das auch nicht, es ist ja nicht so ein konstant großer Kreis um ihn rum. Ne? Da gab es immer auch wieder Personen, die gewechselt sind und so. Es ist so, es kommt nicht jeder so gut mit ihm zurecht und er umgekehrt auch nicht mit jedem. Und, das ist jetzt ganz wichtig, er hatte auch mal gesagt, dass für ihn selber die emotionale Bande Grundbedingung ist, dafür mit jemandem Politik machen zu können.
Okay.
Ja, das sagt er selber von sich. Und so erklärt
sich. Hat er dann eine emotionale Bande zu Lars Klingbeil beispielsweise?
Gut, das ist ihm ja nun sozusagen von der SPD vorgeschrieben. Aber beispielsweise versteht er sich mit Karin Prien seit Jahrzehnten sehr, sehr gut. Die kennt er einfach lang. Ne? Und das ist für ihn schon wichtig. Oder Carsten Wildberger, sein Antibürokratieminister, den er lange kennt. Mhm. Wolfram Weimer. Also diese Konstante sieht man da schon, wenn man sich die Kabinettsbesetzung anguckt. Das ist für ihn wichtig und das ist auch ein emotionales Kriterium, das er da an den Tag legt.
Mhm. Ist aber kein Klüngel, ne?
Das wollen wir nicht hoffen, oder? Nein.
Merz hat in seiner Rede in der Synagoge auch gesagt, er sei beschämt, dass der Antisemitismus in Deutschland wieder aufgeflammt sei, auch durch Migranten, denen in ihren Herkunftsländern Israel-Hass schon als Kindern beigebracht wird. Wir haben in Politik und Gesellschaft zu lange die Augen davor verschlossen, hat er gesagt. Den Tränen müssen dann aber jetzt auch Taten folgen, oder?
Das ist wohl wahr, ja. Leichter gesagt als getan in dem Fall.
Mhm.
Aber er hat das als wichtiges Großthema erkannt und ja auch nicht das erste Mal jetzt benannt, muss man auch sagen. Es war jetzt in dem Rahmen, aber das hat er schon auf dem Schirm.
Tränen, Trouble und Triumphe haben wir über diese Ausgabe geschrieben. Lass uns mal zum Trouble kommen. Merz war heute bei den Maschinenbauern im Maschinenraum Deutschlands sozusagen beim Gipfel der Maschinenbauer. Maschinenbau, eine der Schlüsselindustrien in Deutschland. Und da hat er erstmal sein Fett weggekriegt, um im Bild zu bleiben.
Da hat er allerdings auch mit gerechnet, hatte ich den Eindruck. Also er war auch tatsächlich schon 30 Minuten vor dem eigentlichen Redebeginn da, um sich diese gesamte Beschwerdeliste der Maschinenbauer also auch anzuhören und hat das tapfer getan. Und klar, die schimpfen natürlich. Die schimpfen vor allem auch über die unfassbar große Bürokratie, die ihnen zu schaffen macht. Ne? Mhm. Der Präsident hat da auch erwähnt, wenn man also sozusagen ein neues Kraftwerk bauen will auf dem Grundstück, das der Firma schon gehört, dann braucht es trotzdem noch 36 Genehmigungsverfahren. 36. Mhm. Ne? Und vor 20 Jahren waren es 6.
Ja.
Und das belastet natürlich.
Und was hat Friedrich Merz Ihnen dann versprochen?
Naja, er konnte natürlich punkten damit, dass sämtliche Ministerien jetzt dazu verdonnert worden waren, Entbürokratisierungsvorschläge einzureichen. Mhm. Ja, also wie sie dagegen wirken wollen.
Und sind die schon da?
Ja, er hat gesagt, also er würde die ab heute Nachmittag angucken. Und jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt, was dabei rauskommt. Mhm. Noch macht die Regierung ein großes Geheimnis draus. Aber also er macht das zu seinem ureigenen Hauptthema. Und das war natürlich ganz gut, dass er damit kontern konnte.
Anderes Thema, auch nicht ganz, ganz bequem, das er heute hat. Da kam der polnische Präsident Nawrocki zum Antrittsbesuch nach Deutschland. Er steht der rechtskonservativen PiS-Partei in Polen nach. Ein eher unbequemer Gast, den Merz da heute empfangen musste.
Ja, da konnte er sich allerdings ja auch drauf einstellen. Es war klar, dass der das Reparationsthema nochmal ansprechen würde.
Hat er im Interview bei Bild nochmal vorher gesagt. So,
das war auch für Merz sicherlich keine Überraschung. Möglicherweise hat man deshalb auch keine Pressebegegnung organisiert.
Ja, ungewöhnlich. Im Anschluss keine Presse. Auch nicht mit Steinmeier, den hatte er ja auch vorher
getroffen. Ja, ich wäre sonst gern hingegangen, aber das hat er sich dann heute offensichtlich in dem Moment jetzt mal erspart. Aber wenn man sich mal anguckt, was er alles so an schwierigen Terminen in so kurzer Zeit aufeinander so absolvieren muss, ne? Ja. Also die Synagoge dann bei den Maschinenbauern sich da den gesammelten Unmut anhören, dann weiter so ein schwierigen Gast im Kanzleramt und so, das ist schon so ein Eindruck.
Ich meine, das ist ja eine hohe Forderung, 1,3 Billionen Euro Reparationszahlung fordert Nawrocki. Also Merz hat nochmal Polen als engen Freund Deutschlands gewürdigt. Die Versöhnung mit Polen nach den Gräueln im Zweiten Weltkrieg und der deutschen Besatzung bleibt eine historische Verantwortung für die Bundesrepublik Deutschland. Er hat auch den Schutz zugesagt. Jetzt, wir erinnern uns an die Drohnenangriffe von russischer Seite in der vergangenen Woche. Die Zahl der Eurofighter wird verdoppelt von 2 auf 4, die dort schützen sollen. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie geht der in so ein Gespräch rein? Also da fordert einer 1,3 Billionen und du weißt ganz klar, nee, das zahlen wir nicht, weil wir sagen, der Reparationsprozess ist rechtlich abgeschlossen. Sagst du einfach nein oder was sagt er da?
Also im Zweifel besprechen das natürlich die Beraterteams auch schon vorher. Ne? Es ist letztlich ja auch auf Seite der Polen ein demonstrativer Akt, das dann nochmal zu fordern, auch aus innenpolitischen Gründen. Ne? Sein Gast wird jetzt nicht überrascht gewesen sein über Nein, aber ich würde Merz zutrauen, dass er auch im Gespräch nochmal klar Nein gesagt hat. Ich war nun allerdings leider nicht mit drin.
Er hat es abgelehnt, genauso wie Steinmeier zuvor auch. Ne?
Aber ob er es im Gespräch dann wirklich gesagt hat, nein, das kannst du vergessen oder so, das muss man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen.
Kommen wir zum Schluss noch zum kleinen Triumph. Das war natürlich die Wahl in NRW, obwohl da auch 1% verloren wurde, aber immerhin, die Union war ganz klarer Sieger. Ein Sieg allerdings, der ja vor allem den CDU-Ministerpräsidenten von NRW, Henrik Wüst, stärkt. Wie sehr hat sich Friedrich Merz darüber gefreut?
Also ich glaube, dass er sich über den Wahlsieg sehr gefreut hat, denn wenn das schlechter ausgefallen wäre, dann hätte ihm das ja auch im Bund mit der CDU möglicherweise in einen weiteren Abwärtsstrudel gebracht oder geschadet.
Also ich würde auch das Verhältnis zu Wüst hinaus.
Ja, ist mir schon klar. Also Wüst hat ihn unnötigerweise, gestern ein bisschen geärgert bei seinem Presseauftritt dann am Nachmittag, wo er nochmal genau aufgezählt hat, wie viel Prozent mehr als im Bund und die AfD klein gehalten etc. etc. Und damit hat er ihn dann geärgert, ne? Aber nicht mit dem Wahlsieg.
Morgen spricht der Bundeskanzler um 9 Uhr im Bundestag. Wir übertragen das und kommentieren das live hier bei Bild. Danke für die Hintergrundinfos, Florian. Ist auf jeden Fall nicht so, dass der Kanzler nichts zu tun hat, wie wir gelernt haben. Gibt ja auch keine Zeit zu verlieren. Heute in 100 Tagen ist schon Weihnachten.
Ja.
Vertraulich.